Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Die Bilder sind unvergessen. Am Rande einer Kundgebung von Corona-Maßnahmenkritikern kam es im November 2020 am Brandenburger Tor zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Nun wurde einer der Gewalttäter vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten verurteilt. RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling hat die Einzelheiten.
Eine Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten verhängte der Richter für 6 Glasflaschenwürfe auf Polizisten, den tätlichen Angriff auf sie und wegen besonders schweren Landfriedensbruchs. Am Tattag, dem 18. November 2020, waren im Bundestag und Bundesrat die Corona-Regeln neu beschlossen worden. Um die 8000 Demonstranten hatten sich am Brandenburger Tor versammelt und dagegen protestiert. Der 50-jährige Angeklagte war mit seiner Ehefrau aus einer sächsischen Kleinstadt zur Demo nach Berlin gekommen. Sie hat einen Kosmetiksalon und ihr angeklagter Ehemann ist der Hausmeister dort und er arbeitet in der Veranstaltungsbranche. Bereiche, denen es richtig schlecht erginge, zumal sie noch ein Haus abzubezahlen hätten, so der Angeklagte. Mit ähnlich Betroffenen hätten sie sprechen wollen auf der Demonstration. Doch dann seien es immer mehr Menschen geworden, die Demo sei aufgelöst worden, weil weniger Abstand hielten und keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Der Angeklagte soll 6-mal Flaschen auf Beamte geworfen haben. Er räumte ein, eine kleine Plastikflasche geworfen zu haben. Verteidigerin Saskia Hennig über ihren Mandanten.
Also er hat sich noch nie was zu Schulden kommen lassen. Er ist kein Corona-Leugner. Er übernimmt alle Maßnahmen, Hygienevorschriften und sonst irgendwas. Er ist auch hier nur reingekommen, weil er geimpft ist. Ja, also das muss man ihm auch zugute halten. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass das nicht so war, wie hier angeklagt wurde. Und es ist meine Aufgabe als Verteidigerin, hier die Rechte zu wahren und eben zu verhindern, dass ein Exempel statuiert wird.
Im Urteil heißt es, dass der Angeklagte sich im Schutz der aufgeheizten Menge habe hinreißen lassen, die hochgefährlichen Flaschenwürfe zu begehen. Es sei Zufall, dass vielleicht niemand getroffen worden sei. Die Polizeibeamten, die als Zeugen ausgesagt hätten, seien absolut glaubwürdig gewesen, ohne jede Belastungstendenz. Gegen das Urteil kann der Angeklagte Rechtsmittel einlegen.
Ob die Verteidigung tatsächlich Revision einlegen wird, das ist noch nicht entschieden. Ulf Morling berichtete. Das Urteil heute wirft ein weiteres Schlaglicht auf die Radikalisierung der sogenannten Querdenker-Szene. Das schlägt sich inzwischen auch im Register der politisch motivierten Straftaten nieder. Die Zahl hat den höchsten Stand seit 2001 erreicht. Ein wesentlicher Faktor sind Straftaten, die diesem Milieu zuzuordnen sind. Ein Beispiel: Drohbriefe an Arztpraxen. Das Ziel ist es, Ärzte, die Corona-Impfungen durchführen, einzuschüchtern. Ob sie damit Erfolg haben, berichtet Inforadio-Reporterin Ann-Christine Schenten.
Juristisch anmutende Schreiben mit professionellem Briefkopf. Ihr Inhalt: Warnungen vor strafrechtlichen Konsequenzen sollten die Ärzte weiter gegen Covid impfen. Etwa 20 Arztpraxen in Brandenburg haben in den letzten Wochen und Monaten solche Schreiben erhalten. Das beschreibt Daniel Sobotta, der Geschäftsführer der Landesärztekammer Brandenburg.
In diesen Haftungsbescheiden ist eben sozusagen, muss man sagen, so richtig pseudowissenschaftlich dargelegt, dass die Impfungen eben unnötig, unwirksam und gefährlich seien. Und das wird eben auch juristisch in Anführungszeichen hergeleitet, dass die Ärzte eben dafür eben einzustehen hätten.
Die Absender sind laut Sobotta Vereine aus dem Querdenken-Milieu in Süddeutschland.
Ich würde aus heutiger Sicht sagen, klassisches Umfeld, Corona-Leugner und Co. und so weiter, die sich dort eben mit Anführungszeichen Fachleuten offensichtlich organisiert haben, um da Verunsicherung in die Ärzteschaft zu streuen.
Die meisten Ärzte gingen aber gelassen mit solchen Briefen um. Denn Morddrohungen oder Gewaltfantasien findet man in diesen Schreiben nicht. Doch die Briefe zeigen, dass der Ton, vor allem gegen Hausärzte, rauer wird, sagt Mario Zerbaum. Er ist Hausarzt in Brandenburg, hat ein solches Schreiben bekommen und ist an die Öffentlichkeit gegangen.
Sowas bringt einem mittlerweile nicht mehr aus der Fassung, aber es bewirkt schon was in einem und regt zum Nachdenken an, wie es letztendlich dazu kommt, dass Menschen solchen Standpunkt einnehmen und damit dann Arztpraxen anschreiben.
Mario Zerbaum hat den Verein erstmal um Unterlassung gebeten. Er schließt aber nicht aus, gegen die Schreiben zu klagen. Auch in Berlin erhalten Ärzte immer häufiger anonyme Briefe aus entsprechenden Kreisen. So etwa der Zehlendorfer Arzt Wolfgang Kreischer.
Bei uns ging es mehr so allgemein, so nach dem Motto, sie machen sich strafbar, sie verwenden Impfstoffe, die nicht ausreichend getestet sind. Sie sind schuld, wenn diese Menschen Schaden erleiden und so weiter und so fort.
Die Berliner Ärztekammer überprüft die Drohschreiben. Präsident Peter Bobbert warnt davor, die Schreiben zu bagatellisieren.
Wir haben schon Sorge, dass aus diesen Worten, die dort drinstehen, irgendwann Taten werden. Deswegen sie zu ignorieren, davor warne ich, sondern man sollte sie definitiv ernst nehmen.
Anonyme Drohschreiben können zur Anzeige gebracht werden. Doch erfolgreich gegen sie vorzugehen, das ist schwierig. Im Fall der Brandenburger Drohschreiben ermittelt die Polizei.
Inforadio-Reporterin Ann-Christin Schenten berichtete. In der Politik geht es jetzt aber erst einmal darum, Vorkehrungen gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante zu treffen und die kritische Infrastruktur zu schützen. Außerdem im Fokus, wie steht es um die Testkapazitäten und können die Schulen weiter geöffnet bleiben? Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe standen nach der Senatssitzung jetzt Rede und Antwort und RBB-Landespolitik-Reporter Thorsten Gabriel hat zugehört.
Noch liegt die 7-Tage-Inzidenz in Berlin unter 1000, aber wohl nur auf dem Papier. Denn durch Meldeprobleme in einzelnen Bezirken bilden die aktuellen Infektionszahlen die Viruswirklichkeit nicht komplett ab. Andere Zahlen sind da schon präziser. Mehr als 32.000 PCR-Tests wurden in der vergangenen Woche in den Landesteststellen durchgeführt und fast 15.000 in privaten.
Das ist eine Verdreifachung in den Landesbeauftragten und eine Vervierfachung bei den gewerblichen Tests. Das ist schon enorm.
Bilanziert Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe. Die Labore sind an ihren Grenzen. Sie verweist deshalb darauf, dass der Bund bereits seine Strategie geändert habe. Freitestungen nach einer Infektion sind nun auch mit Schnelltests möglich. Und auch darüber hinaus wird es wohl in Zukunft nicht mehr bei allen positiven Schnelltests PCR-Nachtestungen geben können, so die Grünen-Politikerin.
Es ist ganz klar Strategie auch des Bundes, dass wir die PCR-Tests priorisieren müssen auf die Gruppen, wo es wirklich ganz wichtig ist, die also in der Pflege oder im Krankenhaus arbeiten, dass die PCR-Tests auch machen können.
Berlin dringt in den Gesprächen mit den anderen Ländern darauf, dass es hier zu klaren Verabredungen kommt, welche Berufsgruppen sich künftig noch PCR-testen lassen dürfen. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey gibt derweil Entwarnung an alle, die befürchten, dass demnächst aufgrund der angespannten Lage wieder Schulen geschlossen werden könnten, und verweist auf die regelmäßigen Tests in den Schulen.
Wir haben in der letzten Woche eine Positivquote bei diesen Schnelltests von rund 0,5%. Und das gilt sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrerinnen und Lehrer. Das bedeutet, dass wir einen Anteil von über 99% Negativergebnissen haben. Und in einer solchen Situation halten wir es für weiter auch vertretbar, dass Schule stattfindet.
Es bleibt also erstmal beim schulspezifischen Ampelsystem, das für jede Schule individuell sagt, ob zu Hause gelernt werden muss oder nicht.
Thorsten Gabriel informierte. Weg von der Braunkohle, hin zu Zukunftstechnologien. Das ist, grob gefasst, der Plan für den Strukturwandel in der Lausitz. Und der läuft aus Sicht der Landesregierung gut. Staatskanzleichefin Schneider sagte, dank des Engagements der Lausitzer sowie des Landes und des Bundes seien fast 100 Projekte konkret geplant oder umgesetzt. Vor knapp 1,5 Jahren war das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen in Kraft getreten, das im Rahmen des Braunkohleausstiegs etwa 10,3 Milliarden Euro für Brandenburg vorsieht. Aus Potsdam von RBB-Reporter Thorsten Südow.
Die Bahnanbindung des Industrie- und Gewerbeparks Jenschwalde und der Umbau des Oberstufenzentrums des Elbe-Elster-Kreises zu einem Berufsbildungszentrum sind nur zwei der 50 Projekte, die den Strukturwandel beschleunigen sollen und Gesamtinvestitionen von etwa 1 Milliarde Euro ausmachen. Staatskanzleichefin Schneider betont, dass diese Projekte in einem Werkstattprozess vor Ort vorgeschlagen und beschlossen wurden. Damit würden Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität in der Lausitz verbessert. Vom Bund würden bis zum Jahr 2038, dann soll das Kraftwerk Schwarze Pumpe vom Netz gehen, etwa 6,7 Milliarden Euro für Wirtschaft und Infrastruktur in der Lausitz bereitgestellt, so Schneider. Dabei gehe es um das neue ICE-Instandhaltungswerk der Deutschen Bahn in Cottbus, das Innovationszentrum Unimedizin in Cottbus und die Technologieinitiative Hybrid-elektrisches Fliegen.
Es geht offenbar voran in der Lausitz, Thorsten Sido informierte. Tanken schmerzt zurzeit. Spritpreise deutlich über 1,60 Euro pro Liter machen das Autofahren ziemlich teuer. Dann lohnt sich natürlich für einige die Fahrt über die Grenze nach Polen. Dort sind die Preise durch die Senkung der Kraftstoffsteuer spürbar gesunken. Ab Februar soll es noch billiger werden, weil dann weniger Mehrwertsteuer anfällt. Also hinein in den Tank, was geht, und gleich noch ein Kanister obendrauf. Glücklich, wer einen hat, denn Kanister sind gerade Mangelware. Aus mehreren Gründen. RBB-Reporterin Iris Wussmann hat sich auf die Suche in der Region Cottbus gemacht.
Egal ob bei Bauhaus, TUM, OBI in Cottbus oder der BHG in Peitz. 20 Liter Kanister, Fehlanzeiger. Auch im Hellweg-Baumarkt in Guben zeigt Chef Heiko Ruland auf ein leeres Regal.
Das fing schon im Ende letzten Jahres so ein bisschen an. Das hat einmal damit zu tun, dass natürlich die Energiepreise gestiegen sind und die Leute sich bereits im letzten Jahr schon eingedeckt haben mit Kanistern. Kunststoffgranulat, auch etwas, was für die Produktion dieser Kanister benötigt wird, ist leider auch sehr schwierig ranzukommen. Jetzt kommt natürlich der, ich nenne es mal Tanktourismus, hinzu.
Zahlen nennt Ruland nicht, aber es wurden ordentlich Kanister verkauft. Kein Wunder, dass der Hersteller nicht hinterherkommt.
Ja klar, die Leute decken sich ein. Man versucht natürlich irgendwo den steigenden Preisen aus dem Weg zu gehen. Den Keller unbedingt vollstellen, mit Kraftstoff auf keinen Fall zu empfehlen.
Mehr als 20 Liter Super und 200 Liter Diesel sind sowieso nicht erlaubt. An einer SB-Tankstelle in Guben dann die Überraschung. Da stehen Kanister im Regal. Silke Böckmann hat keine Probleme mit ihrem Lieferanten, aber auch bei ihr gehen die Kanister richtig gut.
Ich habe noch an keiner Anlage so viel Kanister verkauft wie in Eisenhüttenstadt und hier in Guben. Aufgrund der Tatsache gehe ich natürlich davon aus, dass der Kunde bei einem günstigen Preis halt sagt, komm, ich nehme noch 20 Liter mit, ich nehme noch 10 Liter mit. Die bei uns die Kanister kaufen, tanken sie auch Gott sei Dank bei uns. Ich habe noch keinen Kunden gehabt, der nur einen Kanister gekauft hat.
Wenn es im Februar in Polen noch günstiger wird, dürfte sich das ändern, meint sie. Vor allem Cottbusser holen dort den Kanister aus dem Kofferraum, während sich's für Gubner nicht lohnt.
Wenn wir brauchen, fahren wir rüber, ist ja nicht weit.
Rentiert sich.
Ich bin vom Cottbus. Hab heute geguckt an der Zapfsäule 1,81.
Super?
Ja.
Und hier?
1,30.
Tja, das ist ein ziemlich großer Preisunterschied, oder? Aber immer dran denken, mehr als 20 Liter Superbenzin in Kanistern erlaubt der Zoll nicht, Iris Wussmann berichtete. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.